D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen guten Dienstagabend euch allen zusammen. Habe ich gerade noch so geschafft, den Mund leer zu kriegen. Ne? Ich habe noch während der Nachrichten gedacht, ach, kannst du nochmal von deinem Brötchen abbeißen? Und dann war aber die Kollegin mit dem Wetter schon so schnell fertig, dass ich hier wirklich das hektische Kauen gekriegt habe. Naja, egal, Mund ist halbwegs leer. Wir können anfangen. Es ist der 30. Dezember 2014, der letzte Dienstag in diesem Jahr. Und nachdem wir letzte Woche zu Weihnachten schon auf das Jahr 2014 zurückgeguckt haben, nutzen wir diesen Dienstag heute natürlich für einen gepflegten Ausblick. Filme 2015, Serien 2015, was werden die Highlights in den nächsten 12 Monaten sein? Damit verbringen wir den Abend heute. Gucken noch einmal zurück auf einen Film, der letzte Woche gestartet ist, Die Entdeckung der Unendlichkeit, haben ein Interview mit dem Hauptdarsteller, dem großartigen Eddie Redmayne, der Stephen Hawking in diesem Film so eindrucksvoll spielt. Auch das heute in der Sendung. Die Filmnews mit Inga Hinnenkamp sind auch drin und wir beschäftigen uns nochmal kurz mit dem Film The Interview. Da habt ihr wahrscheinlich die Querelen mitbekommen. Der Server von Sony Pictures ist gehackt worden. Unbekannte Erpresser haben gedroht, sonst was zu tun, wenn dieser Film über einen fiktiven Anschlag, ist eine Komödie der Film, auf Kim Jong-un in Umlauf gebracht werden sollte. Sony hat den Film daraufhin zurückgezogen. Jetzt kann man ihn aber doch plötzlich mit einmal sehen. Also auch da werden wir nochmal kurz aufrollen, was da eigentlich in den letzten 2 Wochen so los gewesen ist. Damit haben wir genug zu tun für heute Abend. Ihr seid da, ich bin da. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich da bin. Da freue ich mich und freue mich auch ein bisschen drüber.
D-Radio Wissen.
Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, Sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, Sie seien ein abgewrackter Superheld?
Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen.
Birdman 4!
Sie
drehen Birdman 4!
Wir starten ein Comeback.
Ein Wiedersehen. Ein Wiedersehen mit Michael Keaton im Januar und damit sind wir schon mittendrin im Filmausblick 2015, den ich euch versprochen habe. Wir gucken auf die Filme, die im kommenden Jahr starten und auf die wir ganz besonders gespannt sind. Birdman startet am 29. Januar, ist einer der ersten Filme des Jahres, die großes Aufsehen erregen werden. Ein Film, den wir auch bei den Oscars am 22. Februar definitiv wiedersehen werden, möglicherweise mit einer Nominierung für Michael Keaton als bester Hauptdarsteller. Der hier, und das ist besonders witzig, weil es eben Michael Keaton ist, einen ehemaligen, mittlerweile sehr abgehalfterten Superhelden-Darsteller spielt im Film, nämlich den Darsteller von besagtem Birdman, seine große Kinorolle, die mittlerweile Jahre zurückliegt und jetzt am Theater, am Broadway, wo er arbeitet, versucht dieser ja recht erfolglose Schauspieler nochmal einen ganz großen Erfolg hinzulegen. Zusammen mit Kollegen wie Emma Stone beispielsweise und Edward Norton, Birdman, ein Film im Januar, auf den wir auf jeden Fall schauen werden. Genauso wie auf Foxcatcher, davon habt ihr vielleicht auch schon was gehört, das ist dieser Ringer-Film mit Mark Ruffalo, Steve Carell und Channing Tatum. Auch das ein Film, der am 29. Januar startet und einer, auf den wir ganz besonders schauen werden. Im Februar geht's weiter mit dem Film The Interview. Habe ich auch schon eingangs gesagt, ein Film, auf den wir heute noch mal ein bisschen schauen. Ist eigentlich ursprünglich mal eine relativ harmlose Komödie gewesen mit Seth Rogen und James Franco über zwei Typen, die eigentlich nur ein Interview machen wollen in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong-un. Dann kommt aber plötzlich alles ganz anders.
Er ist ein Fan!
Es gibt keinen Herrscher, der so abgeschottet lebt wie er.
Wir machen das und jeder wird uns für super duper seriös halten.
Okay.
Wir fliegen nach Nordkorea!
Also, was können wir für Sie tun?
Die CIA wäre entzückt, wenn Sie beide ihn ums Eck bringen würden.
Ums Eck bringen?
In der Eckkneipe?
Nein, nein, nein. Ums Eck bringen.
Sie wollen, dass wir den Führer von Nordkorea töten?
Ja.
Was?
Hört sich soweit erstmal deutlich erkennbar nach Komödie an, ist auch so gemeint gewesen. Doch dann plötzlich, vor wenigen Wochen, wurde Sony Pictures von bislang immer noch unbekannten Hackern angegriffen, die einiges an Material runtergeklaut haben von den Servern und dann angefangen haben, Sony zu erpressen. Unter anderem auch damit, dass sie gesagt haben, wenn ihr diesen Film The Interview tatsächlich in die Kinos bringt, dann machen wir euch fertig. Es gab verschiedene Ausführungen, in welcher Form das geschehen sollte. Von Terroranschlägen war sogar die Rede. Rede. In Wahrheit war es aber wohl eher so gemeint, dass man dann alles, was man vom Server geklaut hatte, veröffentlichen wollte. Daraufhin hat Sony Pictures relativ ängstlich reagiert und sämtlichen Kinos empfohlen, den Film vielleicht doch lieber nicht zu zeigen. Das war ein ziemliches Affentheater. 200 amerikanische Kinos haben dann auch gesagt, okay, wenn das so ist, dann setzen wir uns dem Risiko lieber nicht aus. Jetzt ist es seit ein paar Tagen so, dass man sich wohl doch ein bisschen wieder gedreht hat, nachdem es massive Proteste gab und viele gesagt haben, ey, kann nicht wahr sein, dass so ein paar Hacker irgendwie hier eine Zensur hinlegen und sagen, der Film kommt nicht ins Kino. Und jetzt, ist ganz interessant, ist der Film letzte Woche zu Weihnachten nicht nur ins Kino gekommen, sondern kann in Amerika und Kanada auch gestreamt werden. Das heißt, wenn ihr eine amerikanische Kreditkarte besitzt und eine amerikanische IP-Adresse oder kanadische halt, dann könnt ihr für $5.99 diesen Film auch streamen. So eine Art Pay-Per-View im Internet. Über diverse Portale geht das. Hier bei uns in Europa leider noch nicht. Der Deutschlandstart ist aktuell immer noch gesetzt auf den 5. Februar. Ob es dabei bleibt, habe ich heute versucht, bei Sony rauszukriegen. Aber anders als bei uns bei D-Radio Wissen, scheint man bei Sony Pictures Deutschland zwischen den Jahren nicht zu arbeiten. Ich habe niemanden erreicht, also gehen wir im Augenblick noch davon aus, dass die Interview am 5.2. starten wird. Ein Film, vor dem ich große Angst habe im Februar, ist Shades of Grey, die Verfilmung des Bestsellers 50 Shades of Grey. Ihr wisst, das ist diese Pseudo-Sado-Maso-Geschichte zwischen Anna Steele und Christian Grey. Ja, ihr habt vielleicht einen Trailer schon gesehen. Ich habe, wie gesagt, große Angst, dass das einer der großen Flops des Jahres werden könnte. Im März geht es weiter mit Gunman Sean Penn als Profikiller. Auch das ein Film, startet am 12. März, der sicherlich interessant werden wird. Er wollte sich zur Ruhe setzen, dieser Auftragskiller. Da hat sein Auftraggeber aber was dagegen. Und dann entwickelt sich ja so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Damit sind wir schon im April und bei diesem Film hier.
Ihr wollt die Welt beschützen, aber ihr wollt nicht, dass sich was ändert. Ihr seid Marionetten, verfangen in Fäden, wie Ketten.
Da warten wahnsinnig viele Fans sehnsüchtig drauf. Es ist der zweite Teil von Marvels The Avengers. Age of Ultron wird er heißen, startet am 30. April 2015. Iron Man, Thor, Captain America, Hulk und Co. haben wieder mal ein riesen gemeinsames Problem. Und zwar genau dieser Ultron, der sich ihnen entgegenstellt. Es ist natürlich der bisher böseste Bösewicht aller bösen Marvel-Bösewichte. Der kommt am 30. April auf uns zu. Auch noch im April startet Fast and Furious 7. Das ist diese Autoschieber-Action-Klamotte, kennt ihr wahrscheinlich auch. Deshalb ganz interessant, weil es dann im April die wahrscheinlich letzte Möglichkeit sein wird, Paul Walker nochmal in einem Film zu sehen. Er ist ja während der Dreharbeiten, nicht bei den Dreharbeiten, aber während der Zeit der Dreharbeiten tödlich verunglückt. Jetzt, wie gesagt, kommt dieser Film, wo er zur Hälfte noch drin zu sehen ist, im April in die Kinos. Im Mai freuen wir uns wahnsinnig hier drauf.
Ihr wollt da durch? Dann los!
Und zwar auf ein Remake eines Klassikers, nicht mit Mel Gibson in der Hauptrolle, sondern mit Tom Hardy als Mad Max Fury Road. Die Neuauflage, auch das ein Film, wo Fans natürlich sehr gespannt sind, wird der an die Mel Gibson Klassiker ansetzen können, anknüpfen können, oder wird es vielleicht doch nur ein schlechter Abklatsch? Guckt euch den Trailer an, ich war relativ weggeblasen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich glaube, das wird eine relativ große Nummer. Wir sind im Juni 2015 und damit bei einer weiteren, naja, nicht Neuauflage, aber irgendwie auch fortsetzungsmäßigen Neuauflage.
Ich bin stolz auf euch, dass ihr diese Reise macht. Ihr werdet Riesenspaß haben. Und vergesst nicht, wenn euch irgendwas jagt, lauft.
Im Juni werden Leute gejagt, diesmal nicht durch den Jurassic Park, sondern durch die Jurassic World. So heißt nämlich dieser vierte Teil. Die Dinosaurier kommen zurück auf die Leinwand und versuchen uns Angst und Schrecken zu machen. Neue Dinos, die in Reagenzgläsern gezüchtet worden sind, gigantischer und größer als jemals zuvor. Und das sind genau die Dinos, die auch wieder Massen von Leuten in die Kinos ziehen sollen. Ja, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Startet am 11. Juni 2015. Und auch nochmal im Mai ein Film, der vielleicht einige interessieren wird. Ted 2, das ist dieser sprechende Teddybär, der Mark Wahlberg im ersten Teil so massiv auf die Ketten gegangen ist. Auch davon wird es einen zweiten Teil geben. Deutschlandstart ist am 25. Juni 2015. Das war die erste Jahreshälfte mit den Aussichten auf das Kinojahr 2015. Die Monate Juli bis Dezember gibt's gleich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Stehen geblieben waren wir bei Ende Juni in unserem Film-Jahresausblick, Kino-Jahresausblick 2015. Weiter geht es im Juli und das wird ein interessanter Monat. Früher hieß es ja immer Sommerloch. Auch im Kino. Da war Ferienzeit, da ist kaum was gelaufen. Vor ein paar Jahren hat es angefangen, sich zu ändern. Mittlerweile reden wir von Sommerblockbustern und dieser Juli, daran merkt man es schon, ist wirklich relativ voll. Geht los am 2. Juli mit den Minions. Da werden sich viele dran erinnern, die kleinen gelben Helferlein aus dem Film Ich einfach unverbesserlich aus den beiden Teilen. Die kriegen nun ihr eigenes Spin-off, startet am 2. Juli. Am 9. Juli haben wir ihn hier.
Die Maschinen haben einen Terminator in die Zeit vor dem Krieg zurückgeschickt, um meine Mutter, Sarah Connor, zu töten.
Sir, ich möchte sie retten.
Was du jetzt tust, bedeutet das Ende des Krieges.
Das haben wir alles schon mal gehabt, werdet ihr sagen. Aber tatsächlich, es geht alles aufs Neue und von vorne los. Terminator 5 Genesis startet am 9. Juli 2015 bei uns in den Kinos. Als Reboot sozusagen, als Startschuss für eine tatsächlich ja neue Trilogie. Wenn das Ding erfolgreich läuft, sollen zwei weitere Terminatoren folgen. Arnold Schwarzenegger ist längst kein Gouverneur mehr. Dem Mann ist langweilig, der braucht was zu tun. 16. Juli kommt Pan zurück ins Kino. Pan zum letzten Mal groß im Kino gewesen in dem Film Hook. Es ist nämlich die Geschichte von Peter Pan mit der Frage, wie kam der eigentlich nach Nimmerland? Soll in diesem Film von Joe Wright beantwortet werden, die Frage. Der böse Pirat Blackbeard wird dieses Mal gespielt von einem glatzköpfigen Hugh Jackman. Auch interessant. 23. Juli starten sowohl Ant-Man, das ist die Geschichte des Marvel-Helden, der zum Ameisenmann sozusagen mutiert. Genauso am 23. Juli etwas für Mädels oder auch Jungs, die auf Waschbrettbäuche stehen. Magic Mike XXL, also auch davon gibt es einen neuen Kinofilm. Am 30. Juli, und da werden sich viele drauf freuen, wenn es denn dabei bleibt, kommen die beiden hier. Zwei Superhelden in einem Film, wie sie größer nicht sein könnten. Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ist ein Film, dessen Starttermin oft hin und her geschoben worden ist. Zwischendurch hieß es, nee, der kommt sogar erst 2016 in die Kinos. Jetzt ist der Starttermin wieder vorgezogen worden auf den 30. Juli 2015. Batman vs. Superman in Persona, dann Ben Affleck als neuer Batman gegen den Superman, den wir schon kennen, Henry Cavill. Die beiden also als großes DC-Pendant zu den ganzen Marvel-Filmen. Damit kommen wir in den August und es ist lange noch nicht Schluss mit den Superhelden. The Fantastic Four im August starten am 6. Das haben wir auch schon mal gesehen. Kommt neu Hitman, Agent 47. Hitman, eine der vielen neuen PC-Spiel-Verfilmungen im kommenden Jahr. Unter anderem kommt auch noch Warcraft und Assassin's Creed in die Kinos. Im September dann der zweite Teil vom erfolgreichsten Kinofilm 2013, Fuck You Goethe, muss man nicht viel zu sagen. Herr Müller wird wahrscheinlich wieder zurück an die Schule müssen und nochmal unterrichten. Der zweite Teil soll ähnlich vielen Menschen in die Kinos locken, wie es schon der erste geschafft hat. Ob das der Fall sein wird, da sprechen wir im September 2015 drüber. Der Oktober mit Hotel Transylvanien 2, einer Fortsetzung eines erfolgreichen Animationsfilms, und Inside Out, das ist ein neuer Film aus dem Hause Pixar. Im November dann das Ende. Schluss, aus, vorbei mit Die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2. Wie geht die Geschichte zu Ende mit Katniss Everdeen und ihren Freunden Peter Millark und dem anderen, dessen Namen nie einer kennt? Das werdet ihr im Kino sehen, wenn ihr die Bücher nicht schon gelesen habt. Deutschlandstart ist am 26. November 2015 und schon vorher, wenn alles glatt geht, am 6. November 2015. 007, der neue Bond-Film Spectre, mit ihm hier.
Woher wissen Sie denn jetzt schon wieder, dass der Richelieu ein Bösewicht ist?
Ja, der Bösewicht ist immer der, der Christoph Waltz gerade halt spielt. Er wird mitmachen im neuen Bond-Film. Dreharbeiten laufen aktuell. Am 6. November soll der Film in die Kinos kommen. Und damit sind wir angekommen im Dezember mit unserem Jahresausblick 2015, die aufsehenerregendsten Filme. Und da gibt es eigentlich nur noch einen, auf den alle ganz gespannt schauen, natürlich auf Episode 7 von Star Wars. Auch da wird gerade mächtig dran gearbeitet, die Dreharbeiten laufen. Was es sonst noch Neues zu Star Wars gibt, und da gibt es tatsächlich noch was Neues, das hört ihr in ungefähr 10 Minuten hier in den Filmnews der Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Letzte Woche habe ich schon angefangen, euch voll zu schwärmen von einem Film, der mich wirklich umgehauen hat, der auch seit Weihnachten, seit letzter Woche in den Kinos ist. Die Entdeckung der Unendlichkeit ist die Verfilmung der Biografie, die Stephen Hawkings Frau über Stephen Hawking geschrieben hat. Zeigt ihn so von Anfang 20 an der Universität in Cambridge als jungen Doktoranden bis in seinen 50er Jahren. Zeigt also auch die gesamte Entwicklung seiner schweren ALS-Erkrankung von einer, ja, angefangen der Diagnose mit einer leichten Gehbehinderung bis zu der Zeit, wo Stephen Hawking dann nur noch im Rollstuhl sitzt und auch überhaupt nicht mehr sprechen kann. Großartigst dargestellt von Eddie Redmayne, einem 32-jährigen Briten, den man noch nicht so wahnsinnig gut kennt, vielleicht aus Filmen wie der Musical-Verfilmung Les Miserables, da hat er eine der Hauptrollen gespielt. Toller Schauspieler, ich hatte das große Glück, ihn treffen zu dürfen, er hatte das große Pech, mich treffen zu müssen, weil ich mit ihm nichts anderes gemacht habe, als mit euch schon seit letzter Woche. Ich habe ihm quasi von ihm selbst vorgeschwärmt. Das war sehr interessant, weil der arme Brite tatsächlich 17 Mal rot angelaufen ist während des Interviews. Mir war es egal, ich musste ihn überschütten mit Lob und habe ihm daher auch gleich die Eingangsfrage gestellt: Wie zum Teufel hast du das überhaupt hingekriegt, so eine perfekte Kopie von Stephen Hawking zu werden?
God, thank you, you're so kind. How did I do it? If your job is to, or our dream is to tell interesting stories and play interesting people, they don't come as, you know, it's rare that you get someone as interesting as Stephen to portray. And so it just felt like the most extraordinary luck that I was able to get cast. But with it came great responsibility, because you knew that Stephen would see the film and be the ultimate in reviewing. And so I just tried to immerse myself in his world. I read as much of his work as I could, understood as much as I could, but spoke to some of his old students. So that was the sort of science side. And then I went to a motor neuron disease clinic in London and started to educate myself on the disease and the meat. People who were suffering from the disease and their families, to get a sense of not just the physical but the emotional cost of it. And then finally I was lucky enough to meet Stephen and Jane, and that was to get a sense of the character and personalities. That's, I try to approach it in a sort of immersive way.
Into his world is the point, because you did not only have to play a character, not only to impersonate a living person, a genius, a legend, but also had to deal with these intensively, extremely sufferings he has, these specificities and all that stuff. What or who brought you into this world?
Into that world? Well, I went to a place called the Queen Square Neurology Clinic, which is in London, and there was a woman called Dr. Katie Seidel. Now, she has a clinic every week, and people suffering from motor neuron disease come. And with motor neuron disease, you have what are called upper neurons and lower neurons. And if your upper neurons stop working, there is a kind of rigid quality. And if the lower neurons stop working, there's a kind of wilting. Now, motor neuron disease is a combination of those two things. And how it manifests itself in each patient is different. So your foot can be lower, and your arm could be upper, or the other way, you know. And so I went and basically found as many photographs as I could of Stephen before he was in the wheelchair. And by showing them to the specialist, she would be able to go, okay, look, that looks like that's lower neuron in his hand, and that's this year. And so I charted basically which muscles stopped working and when. And then I worked with a dancer, a woman who helped find that, firstly train my muscles to be able to sustain the positions for long periods of time for filming different shoots, and then also to be able to access the different physicalities, because we didn't shoot chronologically. Within the same day, you'd be playing Felicity, and I'd be playing the characters at different ages. But what I wanted to make sure was that all of that work was done first, so that when Felicity and I were playing, we were just playing the emotional story, that the physicality became secondary. Does that make sense?
But when we see you in the movie, in these positions, in the wheelchair, for example, it does not look like only being exhausting, but also very painful to hold these positions for, like, through a whole scene.
Mm. Well, that was why the great thing, gift that James, the director, gave us was time. So we had 4 months, or I had 4 months from when I was cast to when we started filming. And I just learnt with this dancer to train my muscles to be able to do that. A bit like training for a run or an athletics match or something. It was about teaching them to be comfortable in uncomfortable positions.
What did you learn from Stephen Hawking himself?
God.
Maybe something even unexpected or funny.
Well, when I met him, the thing that I took away was his sense of humour. You know, this extraordinary wit and this sense of mischief. There is a glint in his eye. I describe it as like a Lord of Misrule quality, but what I took away from the film is, you know, he was diagnosed at age 21, was given 2 years to live. Every day beyond that he sees as a gift. So he is someone that lives every minute, every second of his life as fully and passionately as possible. And I'm one of those people that gets caught up in the anxieties and foibles of the everyday. And so just reminding yourself of how lucky, and we only have one shot at this, and live it fully, that's kind of what I took away.
I discussed the movie with a few people after I saw it, and we all were like, well, if this guy is not getting an Oscar for it, we don't know any longer what they made this award for.
Oh, I don't know about that.
Just to let
you know.
Thank
you very much.
Hat er, glaube ich, verstanden, was ich ihm damit sagen wollte. So an die gepflegte 5-6 Mal habe ich ihn schon merken lassen, dass ich diese Leistung im Film wirklich für ganz großes Kino halte, und ich bleibe dabei. Eddie Redmayne, den Mann sehen wir wieder bei den Oscars 2015, moderiert ja im nächsten Jahr von Neil Patrick Harris, freue ich mich ganz besonders drauf. Für mich hat er ihn verdient. Michael Keaton in Birdman habe ich eben auch schon erwähnt. Großartig. Auch Benedict Cumberbatch in The Imitation Game, sicherlich auch ein Kandidat für den Oscar. Oder auch Jake Gyllenhaal in Nightcrawler. Aber für mich dieser Eddie Redmayne, der Stephen Hawking spielt, bitte guckt euch diesen Film an. Es ist wirklich herausragend. Und damit lasse ich es dann jetzt auch gut sein.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier ist Inga Hinnenkamp mit den Film-News der Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ja, Spin-off, denn Episode 7 von Star Wars The Force Awakens ist noch nicht einmal fertig und im Kino. Da machen die nächsten Gerüchte aus den Weiten des Weltalls die Runde. Angeblich sollen schon im Februar weitere Star Wars Dreharbeiten starten zu einem Spin-off. Es soll den Gerüchten zufolge eine ausgekoppelte Story über Weltraumschmuggler und Luke Skywalker-Kumpel Han Solo werden. Bestätigt ist das aber noch nicht. Genau wie das Gerücht, dass Breaking Bad-Star Aaron Paul in die Fußstapfen von Harrison Ford treten soll, als junger Han Solo. Fest steht bisher nur, dass Godzilla-Regisseur Gareth Edwards das Spin-off drehen soll, und jetzt eben auch, dass es schon im Februar losgehen soll. Der Star-Wars-Ausverkauf hat offenbar begonnen. Niederlage für Gosling. Aller Anfang ist schwer, das muss jetzt auch Hollywood-Star und Frauenschwarm Ryan Gosling einsehen. Sein Regiedebüt Lost River, dieses Jahr erstmals bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt, bekommt keinen US-Kinostart. Das apokalyptische Vorstadt-Psychodrama mit Goslings Freundin Eva Mendes hatte außerhalb der Filmfestspiele größtenteils schlechte Kritiken bekommen und kommt in den USA nun deshalb direkt auf DVD. Raus. Kinostarts in anderen Ländern sind bisher nicht betroffen. Für Frankreich und England gibt es bereits Starttermine. Ob und wann Lost River in Deutschland im Kino startet, steht aber noch nicht fest. Wir von Eine Stunde Film sind guter Dinge. Goslings Regiedebüt ist zwar ziemlich strange, aber durchaus sehenswert. Was wäre, wenn? Weil wir heute die große Jahresausblick 2015-Show haben, hier noch ein paar News, von denen wir uns wünschen würden, sie im kommenden Jahr vermelden zu können. Los geht's. Episode 7 eingestellt, George Lucas kauft alle seine Star-Wars-Rechte von Disney zurück und setzt dem Irrsinn ein Ende. 6 Filme sind einfach genug, es wird nie wieder einen weiteren geben, der die Legende zum Einstürzen bringen kann, würde der Star-Wars-Macher dann zitiert werden. Dreimal muss, dann ist Schluss. Auch das wäre eine tolle Meldung für 2015. Marvel hätte dann nämlich bekannt gegeben, dass es von jedem Superhelden maximal 3 Filme geben kann. Dann wäre automatisch Schluss. Mit Iron Man wären wir dann nämlich bereits durch. Es gäbe nach dem kommenden nur noch einen weiteren Avengers-Film, nur noch ein Thor und einen Captain America und fertig. Das wäre zu schön. Game of Thrones 4 und 5. Sender HBO bringt 2015 gleichzeitig die 4. und 5. Staffel von Game of Thrones auf den Markt und kündigt für 2016 Staffel 6 und 7 an. Man hätte einfach dem Wunsch vieler Fans nachgegeben und schneller geschrieben, schneller gedreht und produziert. Auch das wäre so eine Wunschmeldung für 2015. Was wirklich an den Filmsets im Jahr 2015 passiert, hört ihr nächstes Jahr aber natürlich auch wieder hier bei uns.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Morgen ist Silvester. Heute gucken wir schon aufs neue Jahr in Eine Stunde Film. Den ganzen Abend in die Filme und Serien 2015. Was lohnt sich und was lohnt sich vielleicht eher nicht? Serien ist das Stichwort. Auch da möchte ich euch gerne noch ein paar um die Ohren hauen. Gotham ist eine Serie, die sich mit der Frage beschäftigt, was passierte eigentlich in Gotham City, bevor Bruce Wayne zum legendären Batman wurde. Neu 2015. Agent Carter oder Agent Carter, ganz wie ihr wollt, ist der neueste Versuch von Marvel, eine Serie auf die Beine zu stellen, die auch Leute anzieht. Mit Agents of S.H.I.E.L.D. hatte das nicht so unbedingt geklappt. Zumindest war die Serie nie so erfolgreich wie die Marvel-Superhelden-Filme im Kino. Mit Agent Carter, die Abenteuer von Peggy Carter, soll das anders werden im kommenden Jahr 2015. Sons of Anarchy, falls ihr noch nicht die Möglichkeit hattet, die finale 7. Staffel zu sehen, auch die gibt es jetzt. Und wird vermutlich 2015 auch irgendwann irgendwo mal ins Fernsehen kommen. Wenn ihr es im Augenblick sehen wollt, das große Season Final, die große Finalstaffel dieser Serie, müsst ihr euch sie irgendwo kostenpflichtig herunterladen. In House of Cards geht's mit Frank und Claire Underwood in Staffel 3 weiter. Robin Wright und Kevin Spacey als verruchtes Politikerpaar in Amerika. Wahnsinnig erfolgreiche 2 erste Staffel. Die 3. kommt 2015. Genau wie die 3. von Orange ist The New Black, der, wie nennen wir das, Netflix-Frauenknast, auch tierisch erfolgreich. Judd Apatow und Seth Rogen bringen auch eine neue Serie für Netflix, die heißt Love. Es wird vermutlich, vermute ich, um Liebe gehen. Sense8 ist eine neue, auch Netflix-Science-Fiction-Serie von den Wachowski-Geschwistern. Die kennt ihr als Macher der Matrix-Filme zum Beispiel. Also auch da kann man eine Menge erwarten. Sekunde, sollen wir gerade ein Schlückchen trinken? Jetzt geht's wieder. The Walking Dead, wisst ihr schon, geht in die 5. Runde. 5. Staffel ist fertig, wird 2015 auch zu sehen sein. Star Wars Rebels wird der Nachfolger von Clone Wars, also eine Animationsserie. Daredevil, auch das ist ein neuer Versuch von Marvel, in Serienform erfolgreich zu sein. Daredevil, wir erinnern uns, war mal ein grauenhaft schlechter Film vor einigen Jahren. War das nicht sogar Ben Affleck? Ja, ne? Ben Affleck in der Hauptrolle damals, einer der der schlechtesten Filme, die er jemals gemacht hat. Kommt jetzt als Serie zurück. Dann haben wir, und da warten auch viele Fans drauf, Better Call Saul. Ihr erinnert euch an Schlitzohranwalt Saul Goodman aus Breaking Bad. Das war der Mann, der immer versucht hat, Walter White und Jesse Pinkman aus der Kacke zu hauen und das so erfolgreich gemacht hat, dass er eine eigene Serie kriegt. Sie heißt Better Call Saul, startet auch 2015. True Detective geht in eine neue Runde nach Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Versuchen es als nächstes Colin Farrell und Vince Vaughn als neues Detective-Doppel mit der Verbrecherjagd und last but not least natürlich Game of Thrones. Nicht wie eben in den Film-News scherzhaft behauptet mit vierter und fünfter Staffel gleich nächstes Jahr. Erstmal wird es nur die vierte sein, aber auch auf die warten viele schon sehr gespannt. Ich bin übrigens einer von diesen vielen. Und damit haben wir sie auch abgefrühstückt, die Serien-Highlights für 2015.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Private Allison, man hat mir gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden. Ich bin Ihr neuer Bordschütze.
Nein, das bist du nicht. Und dein Name?
Norman.
Wie lange bist du in der Armee?
8 Wochen.
Tu, was man dir sagt und freunde dich mit keinem an.
Das sind die beiden Tipps, die der Neuling, möchte man sagen, der Neuankömmling vom erfahrenen Soldaten bekommt im Film Herz aus Stahl. Und damit schwenken wir nochmal kurz gegen Ende der Sendung weg von dem reinen Ausblick auf 2015 und kommen auf den einzigen Film zu sprechen, der für diese Woche im Kino relevant ist, der übermorgen am Neujahrstag startet und damit ja letzten Endes auch irgendwie ein Ausblick auf 2015 ist. Startet ja schließlich nächstes Jahr, auch wenn es schon übermorgen soweit ist. Den alten, erfahrenen Soldaten in diesem Film Herz aus Stahl spielt Brad Pitt, den Neuling spielt Logan Lerman, ein ja eigentlich Schreibstubensoldaten, der nun kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland doch noch an die Front versetzt wird. Ausgerechnet zu diesem Sergeant mit Spitznamen War Daddy, der Befehlshaber über eine Panzerbesatzung ist. Das sind 5 Männer, einen davon spielt unter anderem auch Shia LaBeouf und das sehr, sehr gut. Eine Besatzung, die schon lange auf diesem Panzer zusammen kämpft gegen die letzten Nazis in Deutschland. Wie gesagt, Ende des Zweiten Weltkriegs, Frühjahr 1945 spielt der Film und jetzt kommt also dieses Greenhorn, dieser 18-jährige Jungspund neu dazu und ist erstmal allen nur im Weg. Er hat keinerlei Kampf Erfahrung. Er behindert die anderen bei der Arbeit und macht sich tatsächlich nur Feinde. Aber dieser War Daddy, der ja tatsächlich also nicht auch umsonst diesen Spitznamen trägt, der Typ, den halt Brad Pitt spielt, der so ein bisschen auch der Daddy dieser Truppe ist, der nimmt den so ein bisschen unter seine Fittiche. Allerdings ist das ja alles andere als liebevoll, was er mit ihm macht. Es ist Einsatz an der Front lernen auf die ganz harte Tour.
Er tötet dich oder du tötest ihn. Ist eine einfache Rechnung.
Ja.
Du oder er, du hast die Wahl.
Scheiße, bitte zwingst du mich nicht dazu.
1, 2.
Bitte tu das nicht, bitte schieß mich nicht.
Tu es, Norman. Tu es, Norman.
Der junge Private Norman Allenson, der 18-Jährige, soll einen gefangen genommenen deutschen Soldaten abknallen, anders kann man es nicht nennen, und kann sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie er das hinkriegen soll, mit seinen 18 Jahren auf diesen, in diesem Fall auch noch wehrlosen deutschen Soldaten zu schießen. Der Film ist geprägt von Situationen, die immer wieder mal unter die Haut gehen, muss ich der Ehrlichkeit halber zugeben. Das ist ganz geschickt gemacht, tatsächlich von Regisseur und Drehbuchautor David Ayer, der uns in diesem Film immer wieder mal in so Kriegssituationen schickt als Zuschauer, die wirklich auch nur beim Zuschauen wehtun. Das ist, auch wenn man da schnell dran denken könnte, so im Sinne von, ja, Brad Pitt, der in Deutschland irgendwie Nazis jagt, man könnte schnell auf Tarantino und Inglourious Basterds kommen, aber dieser Film hat tatsächlich überhaupt nichts Sarkastisches oder irgendwie Ironisches an sich, sondern zeigt auf teilweise bedrückende Art und Weise, wie brutal ein Krieg nun mal wirklich ist und wie brutal auch dieser Krieg damals gegen das Nazi Deutschland im Frühjahr 45 war. Die Geschichte, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Auch dieses Zusammenspiel zwischen dem alten, erfahrenen Soldaten und dem jungen Frischling, wo sich, ich will nicht sagen, so eine Art väterliche Freundschaft aufbaut, aber zumindest versucht man einfach gemeinsam diesen grausamen Krieg irgendwie zu überleben, damit am Ende alle nach Hause gehen können und unnötig zu sagen, dass sich die ganze Situation natürlich dann sehr, sehr zuspitzt. Da will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Nicht so gefallen haben mir die teilweise sehr amerikanisch inszenierten, sehr heroischen Bilder. Also dieser War Daddy ist in anderen Szenen tatsächlich auch echt so ein Obermacker. Das finde ich in gerade solchen Kriegsfilmzusammenhängen einfach nicht notwendig. Die Amerikaner haben teilweise aber diese Bildästhetik und die wird man ihnen wahrscheinlich auch nicht abgewöhnen können. Also wenn euch das nicht allzu sehr stört, könnt ihr euch am Neujahrstag einen wirklich recht gut gemachten, wenn auch hier nochmal die Warnung, echt harten Kriegsfilm angucken. Brad Pitt sehr gut, Shia LaBeouf sehr gut und auch Logan Lerman, der junge Schauspieler, der diesen Private spielt, diesen Jungen, auch der sehr, sehr gut. 9:03, ich sage Tschüss für heute und genau genommen auch Tschüss für dieses Jahr, denn das war die letzte Sendung in diesem Jahr. An einem 30. Dezember kommt man da nicht allzu schwer drauf, dass es vermutlich die letzte Sendung war. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid bei Eine Stunde Film. Nächsten Dienstag geht's weiter im Jahr 2015. Bedanke mich für heute, für die von euch mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Und bevor meine Stimme vollständig abkackt und ich total heiser bin, sage ich Tschüss für heute. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.